This is London. Blicksport Podcast, Pro und Contra, diese Woche mit
der Schweizer Hockey-Nazi, der gönnt und gönnt und gönnt und gönnt. Wir hoffen, ihr hört rechtzeitig mit dem Alex Frey, der aufsteigt und gerade nochmal aufsteigt, wenn man so will. Das sage ich, glaube ich, auch so, ausser in Winterthur. Challenge League Wahnsinn bahnt sich an. Ich glaube, in diesem konkreten Fall dürfen wir davon reden. Und was haben wir noch?
Oh, Felix Magath.
Oh.
Mit der alten Dame. Die Liga gehalten hat in Deutschland. Endlich. Bundesliga.
Endlich können wir über Felix Magath reden. Wird höchste Zeit.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Schweizer Hockey-Nazi. Wir nehmen auf, Dienstag Nachmittag, fristgerecht. Nach dem Spiel natürlich, haben sie es eben mitgekriegt.
Das Penalty ist jetzt gegen Deutschland gerade noch gesehen.
Deutschland in einem wichtigen Spiel wieder einmal einen Sieg gelandet. Man hat es irgendwie gespürt, dass es das ja könnte so weit sein mit dieser Mannschaft. Und gleich weiss man es nie gegen die Deutschen. Man hat schon auch in dem Match gemerkt, irgendwo ist ein bisschen Knacks in der Birne da, wenn man die Deutschen sieht auf der anderen Seite. Grösster Respekt vor den Deutschen, vor dem deutschen Hockey, muss man auch sagen. Also wie die sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren entwickelt haben. Ein Gegner auf Augenhöhe. Ich glaube, da hat es viel mehr, was im Kopf abspielt jeweils, als das reine Talent oder was man dann als Mannschaft aufs Papier bringt, ist eigentlich nur noch von akademischem Wert, wenn man dann gegen die auf dem Eis steht. Da geht es wirklich darum, dass man das Mental im Griff hat und weiss, dass man die einfach muss knechten und dominieren über 60 Minuten, sonst langt es nicht. Das ist einfach das, was man gesehen hat. Zwei, drei kleine Fehler gemacht gegen die Deutschen, die schlagen sofort zu. Also die haben wirklich das Weltklasse-Niveau mittlerweile durch und durch drinnen. Und das beweisen sie auch regelmässig.
Und so eine Grundseriosität. Also das, was man ja jetzt klischeehaft im Deutschen sowieso zuschreibt, wahrscheinlich völlig zu Unrecht, aber das paart mit einem gewissen Grundlevel, also es ist das Gleiche wie mit der Fußballnationalmannschaft, die auch nicht über die Jahrzehnte auch nicht immer überragt hat, aber eigentlich immer da war, wenn es gegolten hat. Und jetzt ist man im Hockey logischerweise eben ein bisschen weiter noch weg von der Weltspitze. Mittlerweile müssen wir als Schweizer ja neidlos anerkennen, dass die Deutschen doch auch den einen oder anderen Spieler von Weltformat haben. Nicht einmal auch dabei. Gott sei Dank ist der Herr Dreiseitel noch in den NHL Playoffs engagiert mit Edmonton. Dürfte es auch noch einen Moment bleiben. Die Frage, was ich jetzt hier stelle, also jetzt haben wir Deutschland im Penaltyschiessen geschlagen, 7 Match gewonnen am Stück. Wie gut sind wir denn?
Das ist eine Frage, die wir auch gestellt haben, schon die ganze Woche. Was bedeutet denn das, wenn es so weit ist? Weil die andere Gruppe ist auf den ersten Blick gesehen
stärker
einzustufen. Man hat eine höhere Dichte in der Spitze dort mit den Finnen, Schweden, Amerika und Tschechien. Und bei uns, ja, irgendwann Kanada, Schweiz, Deutschland, nachher Dänemark und Slowakei. Klar, die Slowakei immerhin Bronzegewinner von Peking, also sollte man noch nicht ganz unterschätzen, dass man da durchgekommen ist als Gruppensieger, grösster Respekt, absolut. Aber die andere Gruppe ist an der Spitze einfach ein bisschen dichter besetzt. Das wird man dann sehen. Es gibt ja vielfach den Vergleich nach einem Viertelfinale, wo alle von der einen Gruppe plötzlich draußen sind. Haben wir auch schon erlebt. Und in der Regel haltet sich das ungefähr die Waage und am Schluss bleibt man ratlos zurück, wenn man die Gruppe einschätzen will. Die sind ja aufgrund von der Weltrangliste eingeteilt. Also irgendwo stimmt das Bild schon. Es gibt halt so viele Unterschiede in der Besetzung von den einzelnen Mannschaften, je nachdem, wer wie viele NHL-Spieler kriegt oder wo dann die Verstärkungen auch immer herkommen, dass es schwierig ist, um da eine Tendenz zu erkennen.
Eben, das habe ich gerade sagen. Also es ist ja durch das, dass der WM-Termin irgendwo Ende April, Anfang Mai, also jetzt in der letzten immer eher im Mai, schon fast Richtung Juni dann ist, bis Turnier fertig ist, und die NHL-Playoffs noch laufen, ja, geht so relativ stark, unterscheiden sich die Mannschaften stark von Jahr zu Jahr, gerade bei den Top-Nationen, je nachdem wer dabei ist. Was auffällig ist natürlich, also die Schweizer Mannschaft hat ja durchaus auch den einen oder anderen prominent Abwesende, die uns an sich noch gut wird anstehen. Allen voran der Roman Josi, der aus bekannten Gründen wird zum zweiten Mal Vater demnächst. Und bleibt drum daheim nicht dabei ist. Nino Niederreiter, der noch in den Playoffs engagiert ist. Kevin Fiala, der aus vertraglichen Gründen nicht kommt, beziehungsweise aus Ermangelung von einem neuen Vertrag bis jetzt. Kein Risiko eingehen, das ist völlig üblich bei so NHL-Spielern. Also da an und für sich drei von den, ja was sind das? Also Josi sowieso der Beste, der Schweizer Hockey hervorgebracht hat. Aber also drei, die problemlos in die Top 5 von einer Schweizer Nazi-Auswahl kommen, die fehlen. Das finde ich ist irgendwo schon beeindruckend. Jetzt kann man über Gegner diskutieren. Klar, eben Russland fehlt in der Gruppe, wo die Schweizer Nazi drin ist. Aus ebenfalls bekannten Gründen. Jetzt, ja, dort ist... Kann man finden, ja, eben irgendwelche Hürden, Kasachen, Dänen. Logisch fragt da niemand oder ist da niemand wahnsinnig beeindruckt, wenn man die schlägt. Was ich aber schon einigermaßen bemerkenswert gefunden habe, ist der Match gegen Kanada gewesen, wo man sich auch nicht hat ins Boxhorn jagen, wo es eigentlich so ausgesehen hat, dass so ein Match ist, wie es halt gegen Kanada kann laufen, dass man gut anfängt, dann irgendwann fängt die an spielen und dann fahren die Goal und dann ist man weg, dann kontrolliert Kanada das Spiel. Das ist nicht passiert. Am Schluss hat man denen den Sieg entrissen tatsächlich und das auf überzeugende Art und Weise gemacht. Also man hat jetzt auch nicht... Ist das ein schwieriges Spiel, aber es ist nicht ein Spiel, wo man sich einen Sieg jetzt müssen erzittern oder ergaunern oder so etwas, sondern ein Match, wo man durchaus mit Berechtigungen können Ansprüche auf die drei Punkte erheben. Also das ist für mich eigentlich so der Haupt, oder wenn man es positiv sieht, so der Hauptaspekt, den man rausziehen kann aus dieser ersten Woche. Also dass man gegen eine Mannschaft, die wirklich Weltklasse-Spieler drin hat, unbestritten, dass man gegen die mehr als nur solid ausgesehen hat.
Absolut, ja. Man sieht in diesem Spiel eben gegen die Top-Gegner auch immer noch ein Brick, das draufgelegt wird. Und man hat das Gefühl, dass die Mannschaft auch noch befreiter kann auftreten kann. Man hat ja den Eindruck nicht mehr, den man früher jeweils gewonnen hat, wenn man gegen Gegner auf Augenhöhe mindestens oder ein bisschen tief klassiert gespielt hat und man gemeint hat, man erkennt eine gewisse Verkrampfung, weil man halt den muss gewinnen. Ich glaube, mit Wien hat man es mehr oder weniger abgelegt. Ist aber in Spurenelement, finde ich, immer noch zu erkennen. Das ist auch richtig so. Also der Druck, den muss man ja spüren im Leistungssport. Und wenn du als Favorit ins Rennen gehst, dann hast du immer mehr Druck, als der Gegner ist. Logisch, mit dem umzugehen, ist ein Prozess. Und ich glaube, der Prozess, der ist zu erkennen in der Schweizer Nazi mit gelegentlichen Rückschlägen, dass es immer noch vorwärts geht. Siehe Deutschland letztes Jahr Viertelfinale bei der WM. Ich glaube, das braucht es auch, dass man wieder das Ganze kann zentrieren und nochmal von neu anfangen kann und dann von dort ausgehen kann. Und ich glaube, das Resultat haben wir jetzt gesehen. Aber wie gesagt, berücksichtigen muss man immer, dass die Mannschaft im nächsten Jahr ganz anders aussehen kann, je nachdem, welche NHL-Mannschaft dann im Playoff kommen und wie weit das kommen. Also eben, du hast es angesprochen, Fiala fehlt, ist der punktbeste Stürmer gewesen, den wir in der NHL haben. Über 80 Punkte. Ist dann nochmal eine zusätzliche Dimension, die wir haben. Der Nino Niederreiter mit seiner speziellen Ausrichtung, Wucht vor dem Goal in der Ecke, auch nochmal etwas anderes. Man weiß es nicht, man kann es nicht sagen, haben wir die nächstes Jahr oder nicht. Darum ist es für uns wahrscheinlich auch wichtig, dass wir einfach das mitnehmen, was wir kriegen und uns an dem freuen. Wenn wir jetzt vorher schauen, man spielt gegen die USA im Viertelfinale, ist der Gegner, den man sich eigentlich gewünscht hat. Obwohl man am Schluss sagen muss, hey, ja, die haben gegen die Tschechen 1-0 verloren, haben andere Resultate, die sehr gut waren, dann zwischendurch gegen schwächere Gegner vielleicht gewisse Schwächen erkennen lassen, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz ernst genommen haben. Das ist ein bisschen das, was man den Amerikanern gelegentlich vorwirft. Aber da muss man sagen, ja, wenn man das so annimmt und mit dem Ziel, das man formuliert hat, man muss ins Halbfinale kommen. Was natürlich nicht stimmt, man muss gar nichts, aber man will unbedingt ins Halbfinale kommen.
Man muss wollen.
Ich glaube, am Schluss, sind wir ehrlich, werden wir das Spiel schauen und dann entscheiden, wie wir darüber urteilen, wenn man sang- und klanglos ausscheidet. Oder so ein Spiel hat wie zum Beispiel letztes Jahr gegen die Deutschen, wo man das Angststrasen-Hockey wieder erkennen lässt, dann macht man die Leute sauer und die sind dann enttäuscht und das auch zu Recht. Aber wenn man frisch und mutig nach vorne spielt, die eigenen Stärken ausspielt und dann von einem Gegner wo einfach besser ist, wie es auch Felix Magath zum Teil so schön gesagt hat als Trainer von Hertha BSC, dann glaube ich, kann man denen fast nichts vorwerfen. Also, es ist dann halt so, dass wir reden immer von unseren NHL-Spielern, gegen die Mannschaft, die wir im Viertelfinale antreten, sind dann nur noch mit NHL-Spielern bestückt. Und da muss man schon sich auch bewusst sein, dass dann dort Qualitätsunterschiede auch wieder kann, nicht muss, aber kann vorhanden sein.
Das ist ja so, wobei man muss sagen, die NHL-Spieler, die im Team USA jetzt zum Teil aufgeboten sind, ja, also da können wir jetzt nicht beahnen, ist neue Schlottern rein. Das darf man, glaube ich, schon so festheben. Also es sind zum Teil gute Namen dabei. Ich glaube, Goalie ist eine spannende Figur. Hat aber auch für so Austin Watsons, also irgendwie so solide Spieler aus der dritten, vierten Sturmlinie, die jetzt in einer National League logischerweise, also als Ausländer, selbstverständlich eine gute Figur würden machen. In den meisten Fällen glaube ich schon. Gleichzeitig jetzt aber nicht die ganz grossen Reisser in vielen Fällen in ihren Teams in der NHL sind. Also da haben wir sicher schon stärkere und stilprägendere US-Teams gesehen, was aber nicht heisst, dass die nicht Hockey spielen können. Also ich glaube, es ist eine gute Chance tatsächlich, das amerikanische Team zu schlagen. Sie sind ja gerne so ein bisschen, ich weiß nicht, das Gefühl, bei uns kommt das gar nicht an. So oft die Entwicklung, die das US-Hockey genommen hat in den letzten, ja, wahrscheinlich ist es mehr als 10 Jahre jetzt, dass man wirklich eine sehr, sehr starke Nachwuchsbewegung auch hat. Mit der NHL, ich glaube auch der Anteil an US-Spielern stark gestiegen ist, auch an US-Spieler in prägender Rolle. Also so gesehen, glaube ich, da wird wahrscheinlich die nächste Ausgabe Team USA wieder stärker sein, mindestens auf dem Papier. Schlagen musst du sie dann zuerst schon. Und eben, meine Theorie ist immer noch, dass der Jeremy Swayman im Goal einfach sagt, ja, nein, heute lasse ich keinen rein. Das hat er in Boston die Saison spontan auch schon ein paar Mal gemacht. Er hat dort auch niemand auf dem Schirm gehabt. Ist eigentlich als Nummer 2 in die Saison gestartet. Hinter dem Herrn Ullmark, der mit der schwedischen Nazi übrigens an der WM ist im Moment. Und hat ziemlich eiskalt den mindestens vorübergehend mal verdrängt. Also ja, hat schon der ein oder andere, der weiss, was er tut. Das müssen wir sagen. Aber ich glaube, die Chancen sind noch selten so gut gewesen gegen ein amerikanisches Team in einer K.O.-Runde wie das Jahr.
Ja, die Amerikaner sind halt dort durch auch unzimperlich der WM gegenüber. Also im Gegensatz zu den Kanadiern, die dann doch einmal noch stellen werden, dem Ganzen zumessend, sind die Amerikaner mehr oder weniger einfach interessiert, dass die Pflicht erfüllt wird. Es gibt Spieler, die nicht kommen, die in den vergangenen Jahren auch schon dabei gewesen sind. Patrick Kane zum Beispiel von Chicago, der genug Zeit gehabt hätte zum Kommen. Im Extremfall sogar Austin Matthews, der zuerst in Amerika geboren Spieler war diese Saison, der mehr als 60 Goal geschossen hat in der NHL, Regular Season natürlich. Also Qualität ist auf jeden Fall rum, einfach nicht da jetzt vorhanden. Bis zu der letzten Konsequenz ist das Reservoir nicht ausgeschöpft worden. Das machen die Amerikaner eigentlich nur bei einem World Cup, wo sie als Vergleich mit den Besten erachten. Das tut mir relativ schade jeweils, weil die Amerikaner wirklich sehr gute Spieler haben, die auch der Attraktivitätslevel von der WM würde noch ein bisschen in die Höhe schrauben, wenn man gerade eben an Matthews denkt oder an Patrick Kane, der von seinen Spielerkollegen
verehrt wird.
Ja, regelmässig zum besten Stickhändler gewählt wird. Ich glaube, die vordersten Ränge beleidigt jeweils, wenn der beste Passgeber gesucht wird. Aber um das geht es nicht, geben wir noch schnell einen Tipp ab. Ich sage, die Schweiz schafft es ein Halbfinale gegen die Amerikaner mit einem 3-0. Das ist das Resultat, das wir 2013 im Viertelfinale in Stockholm erreicht haben, gegen den gleichen Gegner, wenn es mir recht ist. Torschütze Walker. Also
Julian Walker.
Von den Kollegen in Stockholm damals immer als Walker bezeichnet. Hat mir sehr viel Spaß
Julian Walker. Genau. Grossartig. Ja gut, ich habe vorhin gesagt, Herr Swayman macht die Tür zu. Von dem her müssen wir irgendwie...
Es kann etwas nicht aufgehen in dem Fall.
Ein unappetitliches... Gut, man könnte sagen, irgendwie ein Penalty schießen, aber ich lege mich auf ein 1-0 für die Amerikaner fest. Mhm. Und weil es besonders lustig wäre, muss der Thomas Bordelot 1-0 machen für die Amis. Sohn vom Der eine oder andere erinnert sich noch an Bern, wie Sebastian Bodelo, lange beim SCB gespielt. Nachher noch kurz zu Biel. Und mittlerweile bei San Jose, ich glaube, irgendwie 5-6 NHL-Match auch gemacht, die Saison schon. Aber das ist ja zum Teil eben Kragenweite, oder? Also sehr früh noch in der Karriere. Sehr junge Spieler, die zum Teil da kommen, auch noch nicht ganz die tragende Rolle können übernehmen. Aber man darf gespannt sein. Also, drücken einfach den Nazi gleich Daumen. Das würde ich zugeben. Aber irgendjemand muss ja.
Irgendjemand muss auch noch in die Barrage von der
Challenge League zu der Super League. Eins nach oben.
Wechseln wir zu Terrain.
Fußball.
So schön gesagt, Winterthur hat es geschafft. Die sind oben. Und Schaffhausen, das ist da so geschrieben, darf in der Barrage gegen Luzern scheitern.
habe ich vorher so mal notiert. Ich glaube, es wird auf das rauslaufen. Und zwar einfach, weil Luzern gut drauf ist im Moment. Weil der Mario Frick dort den Job macht, wo man eigentlich nur den Hut kann ziehen davor, wenn man sich überlegt, in welchem Zustand dass er die Mannschaft im Winter übernommen hat von Fabio Celestini. Eine Mannschaft, die völlig anders noch zusammengestellt war. Also man hat dort irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Hat umgebaut, hat fast noch den Sprung geschafft auf einen rettenden 8. Platz. Wenn jetzt Servet noch sich hat können dazu durchringen, im letzten Spiel gegen Sion nicht mit einer glorifizierten U21 anzutreten, sondern mit dem einen oder anderen Titularmee, hat man vielleicht auch in diesem Match gewonnen. Was aus Servet-Sicht. Dann hat sie auch in die Barrage müssen.
Ist ein bisschen viel Konjunktiv jetzt da.
Ja, nein, also, ich versuche nur zu illustrieren, dass es Luzern, also dass es nicht unrealistisch war, ist, dass es Luzern hätte können schaffen. Gleichzeitig, klar, du, da kannst du dich nicht beklagen, wenn nach 36 Match weniger Punkte hast als die anderen. Achtung, spektakuläre Erkenntnis. Ja, hättest du eigentlich genug Zeit gehabt, um einen Weg zu finden, die für die besten 8 zu qualifizieren und damit nicht in die Barrage müssen zu gehen. Aber die Formkurve von Luzern, ja, die ist eigentlich konstant in die richtige Richtung. In der letzten Zeit Schaffhausen in der Liga tiefer eigentlich ja auch. Aber der Qualitätsunterschied, glaube ich, der wird sich am Schluss irgendwie dann schon noch manifestieren, so dass Luzern die Klasse hält. Oder gibt es da wieder Reden?
Ja, unter Umständen wird dann eben das Mentale wieder das Wörtchen mitreden dort. Ja, wenn du aufholst, bist du eigentlich unbeschwert. Ja, bist du ja schon irgendwo hinten drin. Der Absteiger ist ja eigentlich mit Lausanne schon ziemlich früh dann mal festgestanden. Oder früher, ja, in dem, sagen wir, in dem Rennen, wo sich Luzern drin befunden hat. Also viel tiefer hätten sie nicht können fallen. Also unbeschwert gespielt. Jetzt steht eigentlich alles auf dem Spiel. Und dann bist du natürlich als Aussenseiter. Und das ist schon Schaffhausen. Stehst du eigentlich besser da, ob es dann tatsächlich wirklich ein Vorteil ist. Puh. Schwierig zu abschätzen. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, noch, der FC Aarau ist jetzt da völlig aus der Diskussion verschwunden. Der hat eigentlich die beste Karte gehabt. Aber sie ist, glaube ich, so gekommen, wie wir gesagt haben. Einmal, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen.
Vaduz, so wie immer.
Sollte nicht.
es könnte so schön sein, wenn Vaduz nicht wäre.
Ja.
Es mag jetzt am einen oder anderen wie ein Sprung in der Platte vorkommen. Aber ja, der FC Vaduz hat tatsächlich gefunden, im Brückli-Feld eben nicht Servet zu machen. Hat sich entschlossen, dort noch eine Chance reinzuhauen. Hat tatsächlich für die erste Vorlage geliefert, zum Wind die Möglichkeit geben, direkt aufzusteigen, mit dem 2-1-Sieg. Direkt aufzusteigen, so rum. Ja, und jetzt ist Aarau punktgleich wie die anderen beiden. Aber muss nochmal eine Saison in der Challenge League bestreiten. Ist eigentlich, also,
ja, schön.
Mir tut das leid. Mir tut es wirklich leid. Und dann... Und dann staune ich immer, dann kommen Leute, die sich darüber echauffieren, dass jetzt Playoffs einführen und dann sind alles nur noch Zufall, was sowieso nicht stimmt. Mhm. Aber jetzt reden wir über ein Goal-Verhältnis, wo, naja, also auch tagesformabhängig beeinflusst kann sein an einzelnen Tagen, ob man jetzt ein 5-2 oder ein 3-2 erzielt, etc. Also dort, ja... Ich glaube, wir müssen auch darauf einigen, dass der Sport manchmal gar nicht so fair ist, dass das auch gar nicht, dass es gar nicht möglich ist.
Und man muss Regeln aufstellen, schon im Vornherein. Man
das
muss
hilft.
Regeln aufstellen, die im Notfall genau das regeln, wenn man punktgleich ist, was sind die Parameter. Und an denen hält man sich natürlich fest. Und die dann betroffen sind, wünschen sich, dass man das nicht machen würde. Und sagen dann, ja, das ist ein bisschen unfair, können wir es nicht anders machen. Und dann sagt man vielleicht, ja, das kann man, aber nicht jetzt.
Aber nächste Saison.
Und dann nützt es ja auch nichts mehr und das interessiert ja auch nicht mehr. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, ja, dass wenn es bei dieser knappen Entscheidung dann halt um irgendwelche Faktoren geht, die man gar nicht so interessant findet, wie zum Beispiel das Torverhältnis schlussendlich. Ob jetzt das Plus, sage jetzt mal, 20 ist oder 19, das entscheidet dann darüber, schlussendlich, ob du aufsteigen oder nicht. Ja, aber so sind halt die Regeln.
Ja, also man muss auch sagen, in Aarau hat sich niemand beklagt darüber, dass die Regeln so existiert. Man hätte ja auch gewusst, dass man das schlechteste Goalverhältnis wird haben, voraussichtlich von diesen drei. Also, dass man einen Punkt braucht im letzten Match, das ist, glaube ich, eigentlich auch nicht klar gewesen.
Und man hat schon weit vorher auch gewusst, dass man in dem letzten Spiel wird
gegen Vaduz müssen antreten. Genau. Also eigentlich, ja. Vielleicht finde ich jetzt noch Verbündete, die sich auch dafür einsetzen, dass der FC Vaduz endlich... Wobei, nein, das stimmt gar nicht. Ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht selber widerspreche. Ich habe behauptet, in der Challenge League sind sie eigentlich in Ordnung. Dort dürfen sie bleiben, einfach nicht in der Super League. Aber mir dünkt es, wir erkennen einen Trend. Vielleicht müssen sie doch in die Promotion League, aber... Die Chance ist einfach gross, dass wenn man jetzt aufstockt in einem Jahr auf 12 Mannschaften in der Super League, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon wieder deutlich höher, dass uns da Vaduz über den Weg läuft. Was machen wir denn?
Mir ist es gleich. Ich freue mich darüber. Das ist natürlich auch für unseren Podcast goldig, denn, weil
Vaduz Content, das bolzt Quote.
Als roter Faden, die immer wieder gewisse Argumente liefert. Um ganz spassige Aussagen zu tätigen.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Doch, doch. Alles gut.
Ist spassig, alles ernst gemeint.
Spassig finde ich ja den Zwist, den es gegeben hat in der Schweizer Leichtathletik. Wir haben zwei Sprinterinnen, die sehr, sehr schnell sind. 100 Meter Schweizer Rekord, und wir korrigieren, 10,90.
Jawohl.
Von der
Ayla del Ponte.
Ayla del Ponte, genau. Und jetzt hat aber Frau Cambunci, obwohl sie es nicht gewusst hat, muss man sagen, sie hat nicht gesehen, was auf der Tafel ist, ist ein Foto gemacht worden. Vorne war eine Tafel und dort ist 10,89 draufgestanden. Das war ein PR-Gag, wo man nicht böse gemeint hat, hat aber für böses Blut gesorgt nachher. Mhm. Das Del Ponte-Lager hat sich echauffiert, ich glaube, ihre Trainer, ihre ehemalige, hat gesagt, es ginge nicht, dass man da quasi den Rekord der Frau Mucinga Cambunci zuschreibe, obwohl sie noch nie so schnell gelaufen ist. Mhm. Jetzt frage ich mich schon, wie klein Karriere kann man sein? Auch wenn man Trainer sie ist oder immer noch ist. Das ist nicht böse gemeint. Erstens, zweitens hat sie es nicht gewusst und drittens ist doch das spassig. Also dann ist halt ein bisschen eine Herausforderung. Natürlich ist sie das nicht gelaufen oder noch nicht gelaufen, aber um das Ganze ein bisschen promoten und vermarkten, wie viele Leute sind jetzt auf das Thema aufmerksam gemacht worden und sind auch bereit, um das weiterverfolgen, genau wegen dem.
Aber nur, weil sich jemand aufgeregt hat. Weil sonst hat das ja niemand gemerkt. Also, Loro Mölli, der ja immer noch der Trainer ist von der Ayla del Ponte im Moment mit im Trainingslager in der Türkei ist. Ich kann irgendwo schon nachvollziehen, dass man mit der Stirn runzelt. Weil, also die Fotos, das ist so der Klassiker in der Leichtathletik. Oder man posiert mit seinem neuen Rekord. Das geht nachher um die Welt. Und 10,90, das ist schon... Ja, ein Schallmauer gewesen, wo der Ponte da letztes Jahr durchbrochen hat. Endlich auch der Mucinga Cambunci vorbeikommen, der ja über eine Dekade eigentlich den Sprint dominiert hat in der Schweiz. Jetzt haben wir zwei, die öppen auf Augenhöhe sind, aber ja, wenn du sagst, Kleinkarriere, es geht halt um Hundertstel. Logischerweise muss man da ganz genau herschauen. Ich kann nachvollziehen, dass man da irritiert reagiert, was soll das? Wie kommt das überhaupt stand? Es hat sich dann gezeigt, das ist im Rahmen vom Sprint-Nachwuchsförderprogramm vom Leichtathletikverband, wo sich von einer Versicherung gesponsert wird, wo Mucinga gleichzeitig auch eine Botschafterin ist davon. Und scheinbar hat es da irgendwie so ein Spiel gegeben im Umfeld, wo man irgendwelche Zeiten hat können erlaufen. Oder irgendwie spielerisch, also ist ja offensichtlich niemand 10,89 gelaufen, logischerweise. Wäre es auch noch eine Geschichte gewesen, wo wir möglicherweise darüber berichtet hätten, wenn wir plötzlich noch jemanden 30 hätten, der so schnell ist. Ja, also ich wäre jetzt da nicht so streng mit dem Del Ponte-Lager, weil, das muss man schon auch sagen, ist immer auch, so mindestens wie ich es jetzt auch wahrnehme, so ein bisschen Kampf um die Aufmerksamkeit. Ayla Del Ponte ist Designerin, sowieso hat sie sich so ein bisschen ihren Platz jetzt in der Öffentlichkeit müssen erkämpfen. Ist eigentlich erst letzten Sommer so richtig wahrgenommen worden als Weltklasse-Sprinterin. Und ja, so gesehen verstehe ich, dass man da möglicherweise eher empfindlich ist. Aber eigentlich ja ideal, weil jetzt ist die Saison eröffnet, endgültig. Jetzt schauen auch ja nicht, jetzt wenn wir schauen, ja, fallen denn die 10-90, die Chance ist gross, dass es diesen Sommer passiert. Kambunji war schon wieder schnell gewesen, am Wochenende zu Genf an den Vereinsmeisterschaften. Irgendwie schon wieder ziemlich auf Betriebstemperatur gewesen. Jetzt wird sie am nächsten Samstag irgendwo in Eugene laufen. Also nicht irgendwo in Eugene, sondern im Leichtathletikstadion von Eugene. Und
Oregon.
Exakt. Dort, wo Nike daheim ist. Darum ist dort rein zufällig auch ein Diamond League Meeting.
Perfekt.
Exakt.
Und ist aber der Weltrekord gefördert? Übrigens, Weltrekord 10,49, wenn es mir recht ist. Florence Griffith Joyner.
Ich würde es nicht ausschliessen. Also noch nicht von der Muschinga Kambunji und wahrscheinlich jetzt auch noch nicht gerade das Wochenende. Aber wenn die Damen Thompson und Fraser Price ähnlich mit Saison starten, jetzt. Ja, also. Es hat ja letztes Jahr gar nicht so viel gefehlt. Es müsste viel zusammenkommen und das ist ja offenbar bei der Florence Griffith Joyner auch der Fall gewesen.
Es müsste viel zusammenkommen, wir reden vom gleichen Thema. Oder? Also
du willst Doping antunen?
Bewiesen worden ist es nie, aber nein. Ich glaube, sämtliche Experten und Insider
also man ihre, kann
ihre die Umstände von ihrem Tod deuten darauf hin.
Verbindungen zum Trainer.
Ja, also nicht mit natürlichen Mitteln gelaufen, aufgrund von ihrer Historie selber, die Zeit, wo sie gelaufen ist, dann plötzlich
es ist explodiert. Es ist ein immenser Leistungssprung.
LA 84. Sind wir auf den Punkt bereit, um direkt Zeit zu laufen.
Das war 88, oder?
Los Angeles?
84. Nein, ihr Rekord.
Ist das nicht bei den Olympischen Spielen? Oh, das ist ein Soul gewesen.
Ich meine, das ist Soul gewesen.
Auf jeden Fall für Olympische Spiele. Googlen.
Ja.
Also auf den Punkt dann bereit. Mit dem Wahnsinn.
Jawohl, genau. 88 ist es gewesen, die zwei weiter gehört. Ja, logisch. Also dort, was man jetzt in diesem konkreten Zusammenhang muss sagen, die Schuhe, und jetzt kannst du lachen, aber die Schuhe machen ja tatsächlich im Moment im Sprint relativ grosse Entwicklungssprünge. Das war ein riesiges Thema letzten Sommer vor den Olympischen Spielen. Die Carbon-Platten, die in diesen Sprintschuhen drin sind, hat man dann auch relativ zügig müssen reglementieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist für die diversen Hersteller. Man weiss nicht genau, welchen Einfluss das die haben. Lässt sich logischerweise nicht erhärten, ob jetzt 70% davon Leistungssteigerung von der Athletin ist und 30 Schuhe oder umgekehrt oder irgendein anderes Verhältnis. Also es gibt da schon noch so ein paar Unwägbarkeiten, aber das ja, Stirn gerunzelt werden jetzt gerade bei, wenn die Jamaikanerinnen so schnell laufen, das kann auch nicht überraschen, logisch. Aber solange nichts handfest vorliegt, haben wir eigentlich da auch nicht irgendwelche Halbworte zu catchen, denke ich, also von dem her.
Ja, sprich du für dich, ich mache es gerne.
Gut, dann gehen wir aber schnell zum nächsten Thema. Weil sonst, ja,
ein schönes Thema, muss man sagen. Ein sehr schönes Thema. Felix Magath mit Hertha BSC. Genau das passiert, was er vorausgesagt hat. Nämlich, er hat die Hertha gerettet, die Altdame. Und genau so auf dem Weg, wo er gesagt hat, würde es passieren. Nämlich eine Relegation gegen den HSV, sein Club, den er mitgeprägt hat, 70er, 80er Jahre. Und jetzt explodiert der Umsatz von Medizinbällen in Deutschland.
Wahrscheinlich, ja.
Das können wir nicht mehr noch mit liefern. Ist verständlich. Auch daheim werden jetzt vermehrt Medizinbälle gewendet geworfen. Und die Luft kommt wird, da muss man aufpassen. Wenn man zu hoch kommt, schlägt man den Kopf an der Decke. Was wieder dafür spricht, dass der Trainingseffekt greift. Und da hat man auch schon die Erklärung, warum dass es der Maga geschafft hat, die Mannschaft einfach fitter gemacht. als alle anderen. Nein.
Ist das so
nicht, gewesen? Nicht möglich gewesen in dieser Zeit. Glaub. Irgendetwas hat er richtig gemacht. Ja, ganz alles nicht. Man hätte sich auch vorher schon können retten. Also Punkteausbeute hat genau gepasst, um das noch zu schaffen. Aber
das war eine Punktlandung, kann man ja sagen.
Genau. Aber schon eigentlich erstaunlich. Man hat vor allem Freddy Bobic ausgelacht, muss man
mit diesen Wort sagen. Was ist ein Sportchef, Sportvorstand bei Hertha BSC? Ja.
Überrascht hat, mit dem Entscheid den Maga zu holen. Da hat man einen Artikel lesen von Zeitloch und Überraschung bis zum geht nicht mehr, fragwürdig und nur noch zynisch eigentlich die Entscheidung. Der Magath ist ja eigentlich als Trainer immer ein Zyniker gewesen, der hat sich kaum mal an gewisse Tendenzen gehalten, das macht er jetzt eh nicht mehr. Man hat Angst gehabt, dass er die Mannschaft schließt, weil er ja, seine Übernahme Quälix, ja, alles stimmt schon nicht. Man hat zum Teil Bericht gelesen auch von früheren Spielern. Grafitsch zum Beispiel von Wolfsburg, wo der Magath sehr gelobt hat auch und lustige Anekdoten erzählt hat. Natürlich war es hart gewesen, aber der Magath ist von einer anderen Seite geschildert worden, eben auch sehr menschlicher Seite, wo man können verstehen, dass es eben auch den Spieler gibt und auch braucht, die mitgezogen sind. Ohne geht es nicht. Also Erfolg kannst du nicht haben, wenn du die ganze Mannschaft gegen dich hast. Praktisch unmöglich.
Das ist wahrscheinlich
aus eigener Erfahrung.
Das ist wahrscheinlich schwierig.
Irgendwo muss es gleich eine Harmonie geben.
Und also offensichtlich hat er ja schon noch ein bisschen mehr drauf als nur quälen. Also so viel ich weiss, hat man keine Zeit gehabt, um neben dem Olympiastadion noch so einen Berg aufzuschütten. Was ist in Wolfsburg ist das berühmt gewesen, oder? Das ist dann so der Mount Magath, wo die armen Spieler aufgejagt worden sind in der Vorbereitung und dann sonst im Training.
Ja, es gibt so ein Bild übrigens von Wolfsburg, genau nicht, wo der Magath siehst. Und im Hintergrund, vielleicht 3-4 Meter hinter ihm, ist einer von diesen Brasilianern, der unter jedem Arm einen Medizinball hat und etwa 80 cm in der Luft ist.
Und sich noch erbricht dabei.
Nein, es aber nicht.
Aber es würde niemand überraschen, wenn es so gewesen wäre. Am Schluss, grosse Überraschung eigentlich, wenn man die erste Hälfte von der Relegation geschaut hat, Hertha gegen den Hamburger Sportverein gespielt. Du hast es ganz am Anfang gesagt. Das Heimspiel 1-0 verloren und dann auf Hamburg und dort am Montagabend, also nach den ersten 90 Minuten von dieser Relegation bin ich davon ausgegangen, okay, das ist eigentlich Dürre. Also die waren schlecht gewesen, die haben kaum eine Chance gehabt, haben ein Goal geschossen, das offside war, aber das war mehr oder weniger die einzige Chance gewesen, die sie hatten in diesem Hinspiel. Hamburg, nicht überragend, aber ist auch ein Zweitligist. Hat irgendwie eine Struktur gehabt, hat ein bisschen mehr Mut gehabt. Und gestern, wir nehmen, wie gesagt, am Montag mit einer völlig umgekehrten Rolle. Von Anfang an, Hertha irgendwie entschlossen, so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen, sagt man dann. Kevin Prince Boateng, stilprägend im zentralen Mittelfeld. Auch noch wunderheilig. Man hat irgendwie gesagt, ja, man weiss nicht, aber 60 oder 70 Minuten mal gespielt, hat 88 gespielt. Und am Schluss von der Bank aus auch noch den Eindruck gemacht, dass aber auch noch mehr möglich gewesen wäre. Einen guten Match gemacht, abgesehen davon. Und Hertha, ja, hat das Ding plötzlich, hat das Spiel lang im Griff gehabt. Frühes Goal gemacht, nachher noch ein zweites Goalie-Fehler. Und man hat gar nie wirklich den Eindruck bekommen, als ob Hamburg das noch drehen
kann. Ich habe immer das Gefühl, bei einer Relegations- und Parage Spiel, dass es eigentlich lange würde, wenn man ein Spiel machen würde, weil was im ersten Spiel passiert, ist fast nie irgendwie aussagekräftig. Ich erinnere an das Spiel der deutschen Bundesliga, zweite Bundesliga, wo Kiel involviert war, ist irgendwie das zweite Spiel und nachher daheim gegen Köln, glaube ich sogar, vor Jahresfrist oder zwei Jahren, 5-0 verloren daheim. Also alles umgedreht, da auch Hertha daheim nichts und nachher Hamburg daheim noch weniger.
Aber welches wäre denn das richtige Relegationsspiel, das erste? Dann wäre ja
nein,
das zweite oben oder ist dann das letzte?
Nein, du machst einfach nur eins.
Eben, aber
dann,
weil es wäre
dann entsteht die Dynamik gar nicht auf neutralem Boden, ein Spiel.
Ach so. Das wie die Engländer in Wembley.
Genau.
Ja, Aufstiegs-Playoffs.
Viel spannender finde ich. Könntest gerade
also ich habe es jetzt nicht unspannend gefunden.
Liga-übergreifend könntest du das machen. Dann wartest du, bis alle so weit sind, bis ab in die 5. Regionalliga. Und nachher hast du den ganzen Tag Barrage-Final.
Das wäre Spektakel. Barrage, das ist eine gute Idee. Aber
praktisch nur gute Idee, so bringe sie einfach nicht alle sofort.
Ich sehe, du behaltest gewisse noch für dich, das ist ja nicht schlecht, wenn man ja das ein bisschen dosiert. Also, ich möchte aber schon sagen, eben, es war jetzt gestern nicht ununterhaltsam gewesen. Ich habe einfach eingeschaltet in der Erwartung, das Elend jetzt noch zu Ende zu schauen von dieser Hertha. Und dann musste man sagen, oh, ah nein, doch nicht. Was ja dann auch das Schöne ist, dass man im Voraus nicht wirklich sagen kann, was läuft. Und um wieder zum Maga zurückzukommen, irgendwie muss dort dann gleich der ein oder andere Knopf richtig gedrückt worden sein. Es ist noch im Nachhinein immer einfach zu sagen, man könnte wahrscheinlich jetzt auch, wenn es schief gegangen wäre, sagen, ja, ist emotionslos gewesen und hat eigentlich schon abgeschaltet gehabt. Aber hat er so eine Ausstrahlung gehabt gestern, wenn er eingeblendet worden ist, als ob das eigentlich alles so ziemlich nach seinem Gusto laufe. Schon vor dem Match, so das leicht maliziöse Lächeln, so andeutungsweise im Mundwinkel. Also während der 22 Leute auf dem Platz und wahrscheinlich der Hamburger Bank auch eher nicht so gut gegangen ist, schon vor dem Abfisch, das Gefühl, ja, der ist jetzt da in seinem natürlichen Habitat. Jetzt können wir anfangen.
Das
hat sich irgendwie dann auch übertragen.
Irgendwie ein Stück weit unverfroren, schon die ganze Zeit in seinem Job bei Hertha. Also hat auch immer freimütig zugegeben, wenn der Gegner besser war und keine Ausflüchte gesucht, das war wohltuend, dass man nicht irgendwelche Durchhalteparolen abgetroschen hat, sondern einfach mal gesagt hat, ja, die sind halt jetzt einfach besser gewesen, was soll man da machen? Ja, du bist bei einer Mannschaft, die die ganze Saison verloren hat, das bringst du nicht einfach so raus. Das Gen, das sich dann da festsetzt in einem Verein oder in einer Mannschaft oder eben in einer ganzen Organisation, das bringst du auch im Verlauf einer Saison nicht mehr raus, da muss sich irgendetwas ändern. Da wird sich die Hertha sicher etwas überlegen müssen. Der Magath will ja mit dem nichts mehr zu tun haben, der zieht sich jetzt wieder zurück, geht Holz hacken oder so.
Scheinbar, das ist das nächste Programmpunkt, Holz hacken.
Ja gut, der muss fit bleiben, dass er die Spieler kann, auf Trab halten, wenn es wieder einmal einen Einsatz gibt. Ich würde gerne in der Schweiz sehen, übrigens, würde mich sehr interessieren. Vielleicht beim FC Zürich.
Als Figur beim FCZ, nach der Breitenreiter, jovialen Breitenreiter-Phase jetzt. Ja, also.
Zum FCB kann er nicht mehr wieder, das ist unser nächstes Thema.
Genau.
Alex Frey ist zurück, eben mit Vinti aufgestiegen, jetzt beim FCB. Und das ist eine Personalie, wo man nicht davon ausgeht, dass jetzt beim FCB plötzlich die ganz grosse Ruhe einkehrt. Oder ist das mit dem Bernhard Häusler sowieso garantiert?
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es gibt keine Personalie, die dort Ruhe reinbringt, außer David Degen als Verwaltungsratspräsident
auf links gekrempelt oder
nimmt sich das irgendwie sehr bewusst vor. Ist einfach im Normalfall nicht unbedingt der Typ, der es allzu lang aushaltet, wenn es allzu ruhig ist. Das ist mindestens das Bild, das er vermittelt. Das ist jetzt per se gar nicht schlimm. Im FC Basel führt es nach einem Burgener Jahr und nach dem letzten turbulenten Jahr wahrscheinlich nicht schade, wenn es zwischenzeitlich mal ein bisschen ruhiger würde werden. Die Frage ist wahrscheinlich aber auch, in dieser Stadt ist der Club so wichtig, geht das überhaupt?
Gewisses Grundrauschen braucht es dort. Einfach wahrscheinlich lieber anders als beim Burgener, der ja eigentlich nicht viel gesagt hat, sondern mehrheitlich geschwiegen hat.
Hat auch nichts genützt.
Und gleich ist sehr laut gewesen die ganze Zeit. Also das dort müssen wir sagen, aus Eigennutz, mit dem Degen ist es lustiger, mindestens.
Er ist auf jeden Fall greifbarer. Und mit dem Alex Frey ist jetzt auch, also, so wie man sich den Alex Frey vorstellt, sicher jemand, der sich wehren kann in einer Auseinandersetzung mit auch jemandem, der von seiner Meinung überzeugt ist. Also dort, ja, kann man sagen, ist es wahrscheinlich die Konstellation, oder die Art von Trainer, die unter einem David Degen keinen Erfolg hat, weil es jemand ist, der irgendwie möglicherweise dann auch mal Gegensteuer gibt. Wie viel Reibung das es mag vertragen, das ist von außen sehr schwierig zu sagen. Aber wahrscheinlich würde es helfen, wenn der Alex Frey zügig davon gewinnen, wenn dann die neue Saison anfängt, gar nicht erst Diskussionen aufkommen und irgendwie der FC Basel, wie auch immer, dass er dann wird aussehen, da wird ja einiges auch noch passieren, transfertechnisch im Sommer, mindestens mal in der Spitzengruppe etabliert. Jetzt ist noch eine Frage, die natürlich bleibt, mit Winterthur aufgestiegen, dort erst im letzten Winter angefangen, also ist eigentlich ein 18 Spiel während der Abstecher gewesen. Nicht lang. Wie finden wir das?
Was?
Dass er dort nur so kurz ist, dass er dort nicht geblieben ist.
Das liegt in der Natur von der Sache, würde ich sagen. Mit seinem Namen, mit seiner Aura auch, wenn er hat, gleichzeitig wird jobfrei beim FC Basel, dann hast du den Erfolg. Ich glaube, das ist der natürliche Schritt für ihn, jetzt in der Super League bei so einem Club können zu arbeiten und das auch müssen zu machen. Also, nein, müssen ist übertrieben, aber ich finde es der richtige Schritt. Wieso soll er noch warten mit dem? Er hat jetzt auf dem Niveau, mindestens mal auf dem Sprung dazu, seine Fähigkeiten beweisen. Das ist immer schwierig abzuschätzen. Was kann denn einer tatsächlich? Also, eben, was sind die Faktoren, um das zu messen? Was sind Punkte? Irgendwo der Erfolg. Den hat er mit Winter mindestens mal gehabt. Wir müssen weitergehen, aber das weiß man nicht mehr. Kristallkugeln nicht. Wie erfolgreich das er sein wird mit dem FC Basel. Ich finde ihn einfach als Figur sehr interessant. Er hat die Aura, das Charisma, wo man einfach muss haben als Trainer, wo einem schon Vorteil verschafft, weil man sich auf natürliche Weise kann Respekt verschaffen und der auch kriegt schon, ohne dass man gross etwas muss dafür tun. Da gibt es andere, die zuerst mal müssen auftreten und sich beweisen und gescheite Sprüche machen oder mindestens mal den Versuch dazu starten. Das muss der Alex Frey nicht. Der hat das...
Ja, die Glaubwürdigkeit, die ist die da, nach innen und nach außen, oder? Also.
Ja, was das, eben, aber ob es Ruhe gibt, zum Beispiel die Kristallkugel, haben wir nicht, das hängt auch von anderen Faktoren ab. Aber sicher kann der Erfolg, der sehr rasch eintrifft, dort mit dazu beitragen. Nur garantisch ist das auch nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Ziele das man sich steckt. Wenn man sich zu hohe Ziele steckt, dann wird man enttäuscht, dann gibt es Unruhe. Wenn man realistisch bleibt, dann ja. Aber was muss sich, wie müssen die Ziele aussehen, die sich der FC Basel stecken? Man muss sicher, wie du gesagt hast, in der Spitzengruppe mitspielen, logisch. Aber man muss eigentlich können um den Titel mitspielen. Das muss von der FC Basel immer eine Herausforderung sein.
Also man sollte nicht wieder irgend am 1. Mai schon den Titel. Also man hätte ja vorher schon müssen abschreiben. Am 1. Mai ist es offiziell und mathematisch eindeutig und unabänderbar geworden. Aber ja, also logisch, man muss... Auf eine Art ist es keine schlechte Ausgangslage für einen Trainer, weil das Kader wird nächste Saison wieder gut sein. Ich glaube, dass daran besteht eigentlich kein Zweifel, was das dann auch immer bei einzelnen Personalien, die sich jetzt auch noch nicht entschieden haben, konkret bedeutet. Aber Fortschritt vermitteln sollte eigentlich möglich sein, selbst ohne, dass man eben am Schluss nachher den Titel hält. Da ist, glaube ich, jetzt IB zum Beispiel in einer anderen Position, wo als entthronter Meister aus meiner Perspektive jetzt schon noch ein bisschen mehr Druck hat, möglichst schnell wieder Nummer 1 zu werden. Egal wie der FC Zürich die nächste Saison kommt, ob mit oder ohne Felix Magath.
Das ist natürlich wesentlich,
ob er hat oder nicht. Frage.
Alles entscheidende Frage.
Wer hat zuerst einen neuen Trainer, Zürich oder IB? Die suchen ja beide.
IB.
Warum? Die langsamen Berner.
Nein, die kommen. Du hast gesagt, wer zuerst einen hat.
Mhm. Eben, warum?
Darum
das macht
IB.
Ja keinen Sinn.
Ja, das ist ein Klischee. Das ist
ein Paradox.
Wo kommst du her? Also Mittelland irgendwo. Aus dem Gebiet zwischen Zürich und Genf, wo ich nicht näher beschreibe. Kommt darauf an, was man will. Wer den Magath will, der muss sich wahrscheinlich länger gedulden, bis man ihn überzeugt hat. Darum hat IB, wo der Magath ja nicht will, nehmen wir jetzt mal an.
Wissen wir das?
Nein. Ich glaube es zu wissen, aber ich glaube viel zu wissen. Und meistens weiss ich es nicht.
Also. Der Magath hat ja jetzt eigentlich durch den Hertha-Erfolg Garantie dafür, dass er, wenn er das will, jeden Frühling so ein Kurzzeitmandat kann annehmen in der Bundesliga. Also es wird nächstes Jahr wieder irgendein strauchelnder Grossclub geben, wo irgend mehr oder weniger wundersame Rettung braucht. Und dann kann der Sportchef oder wer auch immer dann den Entscheid muss treffen, den Magath holen und darauf verweisen, dass das ja schon mal gut gegangen ist. Also der muss sich dann nicht einmal wie der Freddy Bobic zuerst mal Hohn und Spott aussetzen, sondern der kann
nein, das ist
sagen, ja, schaut, Magath, ja. Jetzt wir... Das ist jetzt unsere Rettung. Also von dem her, das müsste mindestens noch zweimal mindestens einen Job eigentlich geben.
Ich würde eigentlich den Magath länger sehen und nicht nur in einer Rolle als Feuerwehrmann. Das finde ich immer sehr schade, weil die...
Feuerwehr ist aber wichtig.
Ja, aber nicht lange rum sind im Sport, mit dieser Metapher bedacht. bist du eigentlich schon abgestempelt. Darum, wir können uns eigentlich darauf einigen, wir sagen, der Maga trainiert nächste Saison der FCZ. Und zwar nicht als Feuerwehrmann, also sondern von Anfang an. Also gut,
das wäre damit entschieden.
Mit der Bombe, die wir jetzt Platz Zeit lassen, wechseln wir in Endspurt.
Endspurt.
Die Formel 1 Monaco nächste Wochenende ist ein Wahnsinn.
Ja, findet statt, ist schon wieder. Ist doch erst gerade gewesen. Barcelona, jetzt Monaco, wer gewinnt?
Die Frage ist, wer wird Zweiter hinter Max Verstappen? Weil Ferrari fährt sich langsam zerfleischen. Ich glaube, die haben alles ausgereizt, was sie hatten. Und die Tücken von der Technik, die holen sie jetzt langsam ein. Wagen wir jetzt mal die Prognose. Wir haben mal gesagt, sauber fährt die Saison mal auf das Podest. Ich glaube, die Bottas schafft auf das Podest in Monaco.
Oh.
Sehr schön. Roland Garros. Was ist eigentlich mit dem einst als nächsten Top-3-Spieler mindestens einmal in Grenz geraten? Österreich, Dominik Thiem los. Den hat man ja als Nachfolger von Nadal, Djokovic, Federer gesehen. Und jetzt kommt er nicht einmal über die erste Runde.
Nichts ist mit dem los, ja. Irgendwie die, also jetzt nicht nochmal nachgezählt, aber sind mehr als 10 Startniederlagen in Folge. Seit seiner Verletzung völlig aus dem Tritt. Training von Günter Bresnik, wo jetzt schon so weit her ist, wo nicht ganz ohne Nebengeräusche abgelaufen ist, die scheint ihm eindeutig nicht gut zu tun. Also man fragt sich, wie stark oder wie steil jemand kann abstürzen kann, dass es Dan Wawrinka nach Verletzungspause ewiger zuerst mal Probleme hat. Okay, aber ein Team, also, wo eigentlich in einem Alter wäre, man müsste sagen, okay, da kommt jetzt noch mal etwas. Muss man sich fast ein bisschen Sorgen machen. Sorgen machen muss man sich auch um die Florida Panthers. Die sind gegen Titelverteidiger Tampa Bay glatt mit 0-4 in der Serie rausgeflogen. NHL Playoffs.
Kann man noch den Kopf schütteln? Ich habe mich schon gefragt, wo die noch den Claude Giroux geholt haben bei der Trade Deadline aus Philadelphia. Das ist deren Mannschaft, die eigentlich sehr gute Saison spielend. Warum muss man noch diese Spieler holen? Bei Minnesota zum Beispiel genau das Gleiche. Sehr gute Saison. Haben noch Last-Minute-Deals gemacht. Man muss sich immer bewusst sein, was man da in einer Mannschaft verändert. Jeder, den man noch holt, verändert das Klima in einer Mannschaft. Das kann zum Guten sein. Sehr oft. Aber zum Nachteil von der Mannschaft nachher. Florida ohne einen Sieg ausgeschieden in der zweiten Runde gegen Tampa. Und nachdem man President's Trophy gewonnen hat, als beste Mannschaft von der NHL in der Regular Season, das ist ein Riesendämpfer. Muss ich sagen. Hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weiter. NHL Playoffs. Haben wir noch Nassim Kadri, der jetzt bei Colorado spielt, früher bei Toronto war, jeweils in den Playoffs aufgefallen mit groben Fouls zum Teil. Längere Zeit gesperrt war, auch letztes Jahr zum Beispiel 8 Spiele gefasst gegen den Gleichgegner St. Louis. Hat jetzt den Goal über den Haufen gefahren. Und was dann passiert ist, ist erschütternd.
Ja, hat dann doch eine relativ heftige Reaktion gegeben. Todesdrohungen.
Und rassistische Beleidigungen, Nassim Kadri. Abstimmung aus dem Libanon, glaube ich. Aber Generationen vorher schon nach Kanada eingewandert.
Also, was auch nicht so eine Rolle spielt, da sind wir uns auch einig. Aber ist dann aufgrund von dem, hat man das Gefühl, schneller Zielscheiben als andere. Dass der Jordan Binnington bereicht hat, ist auch noch irgendeine Ironie von der Geschichte. Furchtbarer Charakter. Einer von diesen Goalies, der irgendwie immer antäuscht, dass er sich jetzt dann gerade auf eine Schlägerei einlassen will. Immer grosse Töne. Aber und dann ist er aber halt der Goalie. Passiert dann gleich nicht ganz so viel. Aber das nur am Rand. Nein, also es hat dann alles irgendwo seine Grenzen. Und Kadri hat einen guten, also hat einen schlechten Ruf, zu dem hat er einen guten Teil beigetragen. Aber es nimmt dann irgendwo Formen an, wo man muss sagen, ja, also warum machen wir das genau und warum schauen wir eigentlich genau zu und warum sind wir genau so verrückt? Also man steht mit offenem Mund und ratlos da und fragt sich, ob die Leute nicht irgendwie wichtigere Sachen im Leben haben, als Leute irgendwie mit dem Tod bedrohen, so etwas Birrenweiches. Vielleicht die sozialen Medien doch abstellen, manchmal.
Ja,
genau. Zu oben ab den Zähnen. Champions League Finale, der wird auch zu oben nach den Zähnen fertig sein, hoffentlich ohne irgendwelche Hiccups. Real Madrid trifft in Paris auf Liverpool.
Ja.
Sag, wie geht's aus?
Ich habe da Kristallkugel. Ich kann nicht nur 5 Franken, sondern auch mehr wetten auf den Sieg von Liverpool. Und ich kann auch beweisen, dass es so weit ist. Und ich weiß auch warum.
Warum?
Weil nämlich Real gegen, wir sind vor Man City und Chelsea sind weitergekommen. Aber erst im Rückspiel. Und weil es kein Rückspiel gibt, das mal, sondern nur ein Spiel gegen einen Premier League-Vertreter, ist ganz klar, Liverpool gewinnt in einem Spiel. Weil eben das Rückspiel in Madrid gibt es das mal nicht.
Aber der Benzema weiss eben auch, dass es kein gibt. Drum.
Ja, aber der Benzema.
Ist Pulver rechtzeitig.
Der Benzema kann
nur, weiss, wie das geht.
Kann nur dann, wenn der Gegner weiss, dass es Real jetzt noch aufholt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird die Phrase vom Mbappé-Frust prägt werden. Real, der jetzt ausgestochen worden ist, man hat gerne Kylian Mbappé aus Paris gehabt, dort, wo man jetzt spielt. Der hat so eine horrende Summe und zu absurden Bedingungen verlängert. Ja. Ganz Spanien ist beleidigt.
Ja, ja,
möglicherweise sogar Barcelona, was außerordentlich ist. Also vom Herr Perez, dem Real-Präsident, über Javier Tebas, der Liga-Präsident ist, normalerweise sich eigentlich mit Real öfter mal in die Tore geraten, ist man sich einig, Frechheit, gefährlich für den Fußball und PSG, ich glaube, das kann man sehr kritisch sehen, das Konstrukt dort, aber ein bisschen ironisch dann schon, dass die, wo für die Galaktischen mit beiden Händen die Millionen aus dem Fenster geschossen haben, jetzt das Ende vom Fußball gesehen kommen, wenn andere mit ähnlichen Mitteln arbeiten. Ich vermute, dass Real da noch eine zusätzliche Motivation wird rausziehen. In Paris den Mbappé vergessen zu machen, dass der nicht kommt. Also irgendwo.
So quasi brauchen wir gar nicht.
Es muss ein spektakulärer Match geben. Real schon jetzt in den letzten Runden immer für gute Match gut gewesen. Liverpool ist eigentlich sowieso immer attraktiv. 2-2 und dann Verlängerung. Und dann ist alles möglich. Aber ich sage Real.
Nein, dann ist nur noch Penalty-Schüsse
möglich. Ja, nein, man kann es auch in der Verlängerung noch entscheiden.
Ja, aber dann ist die Verlängerung entschieden.
Das ist möglich. Also ich sage, es wird in der Verlängerung entschieden. Zugunsten von Real Madrid.
Ich sage,
nach einem 2-2 nach
90 Resultat Minuten. Wie bei Schweiz-USA 3-0.
Also gut.
Für die Roten.
Haben wir das zu einem guten Ende?
Sehr gut. Gut.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ade. Also.